Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch am Pfingstsonntag. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hatte vorhin in den Wetterbericht auch geguckt und dachte, wenn ich predige, dann stürmt's und gewittert's. Aber es ist dem nicht so. Es scheint die Sonne. Es ist wunderbar. Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch ganz herzliche Grüße von meinem Mann geben. Vielleicht haben sich ein paar schon gewundert, wo er ist. Ordnung muss sein. Genau, also mein Mann ist bei seiner Familie, sein Onkel, der ihm sehr nahe steht, weil die keine eigenen Kinder haben. Er liegt gerade im Sterben, ist im Krankenhaus und ich habe gesagt, fahr hin. Also, weil er ist wie praktisch wie ein Kind von ihm. Und ja, die sind noch nicht gläubig, haben ganz viel schon gehört. Und wir wünschen uns so sehr, dass er und auch seine Frau noch den Schritt machen. Jesus anzunehmen, Jesus kennenzulernen. Und ja, alles muss der Heilige Geist wirken, wie wir schon heute gehört haben. Es geht nicht aus uns heraus, aber genau, er stellt sich zur Verfügung und deswegen lässt er sich ganz herzlich entschuldigen. Und ja, Pfingsten. Wir haben heute Pfingsten und ich habe euch eine Präsentation mitgebracht mit den Bibelversen. Ja, voll. Und ich möchte auch nochmal einsteigen in die Apostelgeschichte 2. Es war eigentlich vorauszusehen, dass heute dieser Bibeltext kommt und ich möchte ihn nochmal vorlesen. Ich möchte aber noch ein bisschen weiterlesen und wir wollen mal schauen, was an Pfingsten denn geschehen ist. Das wisst ihr, aber wir wollen uns trotzdem nochmal reinbegeben in den Bibeltext. Und ich möchte lesen Apostelgeschichte 2 und da die Verse 1 bis 13. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Pater, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten, fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken, das ist alles. Soweit einmal dieser Bibeltext aus der Apostelgeschichte. Wenn wir nochmal am Anfang von der Apostelgeschichte uns bewegen, dann lesen wir noch davon, was Jesus kurz bevor er in den Himmel auf vor seinen Jüngern gesagt hat. Nämlich, er sagte zu ihnen, bleibt in Jerusalem, verlasst nicht Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters. Und bei diesem Vers ist mir dann auch mal wieder was aufgefallen, und zwar steht da nicht einfach nur, er hat es gesagt oder empfohlen oder drum gebeten, sondern er befahl es seinen Jüngern. Er befahl seinen Jüngern, wartet jetzt in Jerusalem. Jesus war dieser Auftrag, den er da seinen Jüngern gibt, anscheinend sehr, sehr wichtig. Ungeheuer wichtig, dass er dem nochmal so Nachdruck verleihen musste. So nicht, es wäre mal gut, wenn ihr noch ein bisschen warten würdet, sondern bleibt in Jerusalem, ich befehle es euch. Die Jünger hatten ja einige Zeit davor auch schon noch einen anderen Auftrag von Jesus bekommen. Der ist uns auch sehr bekannt, nämlich auch ein Befehl, wir nennen ihn den Missionsbefehl. In Matthäus lesen wir davon, dass Jesus ihnen diesen Missionsbefehl gibt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Jetzt sagt Jesus nicht, geht hin, sondern bleibt. Und auch nicht in alle Welt, sondern in Jerusalem. Bleibt in Jerusalem. Das hört sich nicht nach alle Welt an und warten hört aus sich so anders an wie gehen. Aber anscheinend war das sehr wichtig, dass zuerst dieser Befehl ausgeführt werden sollte. Jesus war es wichtig, dass die Jünger jetzt nicht nach der Himmelfahrt sofort losmarschieren in alle Welt und sie das Evangelium verkünden. Das hätte ja theoretisch auch sein können, oder? Das hatte Jesus ja auch gesagt. Jesus wollte, dass zuerst etwas anderes geschah. Warum? Wir wissen es, es fehlte noch was ganz Entscheidendes, nämlich der Heilige Geist. Der Heilige Geist fehlte und Jesus wusste, dass es ohne seinen Geist unmöglich sein würde. Unmöglich sein würde, den Auftrag zu erfüllen. Benji, du hast vorhin gesagt, was wäre, wenn der Heilige Geist nicht so da wäre und nicht so gekommen wäre. Es wäre nichts passiert, glaube ich. Es wäre einfach auseinandergelaufen. Ohne seinen Geist konnte es nicht gelingen. Ohne den Heiligen Geist gibt es keine Mission. Ohne den Heiligen Geist keine Bekehrung, kein Glaube, kein Mut, keine Jüngerschaft, keine Gemeinde, einfach nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist. Es ist nicht nur so ein nettes zusätzliches Geschenk. So nochmal als, naja, dass ihr noch so einen Wohlfühlmoment habt in eurem Glauben oder so. Nee, es ist überlebenswichtig für unseren Glauben, dass wir den Heiligen Geist haben. So haben die Jünger gewartet und wir wissen, ja, Himmelfahrt und Pfingsten, das sind 10 Tage, wenn mich nicht alles täuscht, sonst korrigiert mich. 10 Tage haben sie gewartet und sie warteten darauf, dass Gott eben seine Verheißung erfüllen würde, nämlich dass er seinen Heiligen Geist schickt. Die Jünger haben den Befehl Jesu ernst genommen und sie haben wirklich erstmal auf die Ausrüstung gewartet, bevor sie denn losgelegt sind. Es gibt ja auch dieses Beispiel von, naja, schleif erstmal deine Messer, bevor du zur Ernte gehst. Und ich glaube, das ist so ein Prozess, der ganz wichtig war, damit sie überhaupt die Ernte, um in dem Bild zu bleiben, einfahren konnten. Und diese Zeit, dieses Warten, diese 10 Tage, was haben sie da gemacht? Ja, wir lesen von einer Situation, da haben sie einen Nachfolger für den Judas noch gefunden, aber es hat ja nicht 10 Tage gedauert, nehme ich mal an. Weiß nicht, wie lange sie dafür gebraucht haben, den auszulosen, aber ich nehme mal an, es war nicht die Hauptbeschäftigung in den 10 Tagen. Aber wir lesen davon, dass sie einmütig im Gebet verharrten. Einmütig im Gebet. Es war eine Zeit des Gebets, eine Zeit des Ausrichtens, auch des gespannt wartens, was passiert denn jetzt? Die hatten ja keine Ahnung, wie kommt jetzt der Heilige Geist? Wie wird es sein? Vielleicht saßen ein paar von ihnen so auf heißen Kohlen, ja, wann geht's endlich los? So müssen wir denn 10 Tage warten? So, wir wussten ja auch nicht, wie lange das dauern würde, gell? Also, wann kommt jetzt der Heilige Geist? Vielleicht waren manche auch ganz froh, dass sie noch nicht gleich loslegen mussten mit der Mission. Weil sie dachten, wo sollen wir denn anfangen? Wie soll das denn funktionieren? Ich kann doch gar nichts. Ich bin doch noch so ängstlich, ich bin noch so verwirrt von den ganzen Ereignissen. Vielleicht kannst du beide Richtungen nachempfinden. So dieses, ah, wann geht's endlich los, wann passiert endlich mal was? Und dieses, ah, ich bin eigentlich ganz froh, dass noch nichts passiert. Es gibt in unserem Leben auch so viele Phasen des Wartens, oder? So viele Zeiten, wo anscheinend nichts passiert. Oder das Falsche, nicht das, auf das wir warten. Und in diesem Bibeltext sehen wir aber, und das hat mich so ermutigt, dass gerade ja eine solche Zeit des Wartens total entscheidend ist für alles, was nachher passiert ist. Total einschneidend. Total wichtig. Es gibt Zeiten, es gibt Phasen, da passieren so viele tolle Sachen. Ich finde, das ist auch immer in der Gemeinde, merkt man das. Es gibt so Phasen, da geht es irgendwie, hat man das Gefühl, es geht so richtig vorwärts. Da sind viele Leute da, gute Veränderungen und irgendwie hat man so richtig so dieses Aufbruchstimmungsgefühl. Und dann gibt es irgendwie auch so Phasen, da passiert irgendwie nichts. Oder denkt man, es passiert nichts. Und es ist Ruhe, es ist Stille. Aber ich glaube, es ist entscheidend, wie wir solche Zeiten, in denen anscheinend nichts passiert, auch verbringen, wie wir sie nutzen. So, machen wir da hier den Zurücklehnen und warten einfach ab. Ich glaube, es war das Warten von den Jüngern war so ein gespanntes Warten. So, was wird jetzt Gott tun? So eine Erwartungshaltung. Ich glaube, dass wir das Gebet und das Ausrichten nach Gott so sehr brauchen. Und es gibt nicht nur diesen Wachstum nach oben, so schneller, höher, weiter, so, sondern eben auch in die Tiefe. Näher an sein Herz, wir haben es gesungen. Wo unsere Wurzeln tiefer und fester sich vergraben können. Und das sind Prozesse, die sind manchmal gar nicht so mit dem Auge sichtbar, dass das jeder so erkennt. Oft sieht man es erst im Nachhinein, wenn man den Schritt zurück macht und dann nochmal auf das gesamte Bild schaut und denkt, ja, das war gut. Ich weiß noch, dass, ich glaube Markus oder ich weiß nicht mehr, wer es genau war, der dann mal so, man muss ja sagen, mitten in der Corona-Zeit gefragt hat, wer hat das Gefühl, er ist in der Corona-Zeit Gott näher gekommen? Und die meisten haben sich gemeldet. Also ich fand es sehr berührend. Ich fand es sehr berührend, weil ich dann denke, ja, darum geht es doch eigentlich, oder? Dass wir näher an Gottes Herz kommen und mehr verstehen, wie er über uns denkt, was er möchte und dann auch durch uns wirken kann. Oft, glaube ich, sind wir so in unserem Aktionismus gefangen, das geht mir ja genauso. Wir wollen immer, dass es vorwärts geht, wir wollen irgendwie, dass schnell was passiert und so ist es bei allem. Wenn wir Gottes Reden hören wollen, dann muss es auch am besten schnell gehen, oder? Dann setzen wir uns hin, Gott spricht zu mir und dann soll er bitte auch gleich mal reden. So, oder auch wenn es um Heiligen Geist geht, Herr, erfüll mich mit deinem Heiligen Geist, ja, dann soll es bitte auch gleich machen. Soll es auch schnell gehen. Wir wollen irgendwie gleich die Reaktion haben. Gott, greif ein in meinem Alltag, greif ein in meiner Situation, aber dann soll Gott auch gleich eingreifen. Und jetzt nicht erst später. Ich glaube, dass Gott oft einen anderen Zeitplan hat als wir und es manchmal vielleicht gar nicht so eilig hat. Im Psalm 27, Vers 14, ich glaube, den habe ich auch, genau, harre auf den Herrn. Ich habe mal diese Übersetzung genommen, weil ich das Wort harre so schön finde. Harre auf den Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Harren, das bedeutet ja dieses Warten, dieses erwartungsvolle Warten. Warte auf den Herrn. Und Warten hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, oder? So, wir können nur warten, entspannt warten, wenn wir auch Gott vertrauen. Wenn wir denken, wir müssen Gott irgendwie auf die Sprünge helfen, dass er irgendwas tut, dann vertrauen wir ihm ja nicht. So, wenn ich mittags auf Liara warte, dass sie von der Schule heimkommt, ich sage euch die ersten Tage, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, also es geht darum, dass sie alleine nach Hause kommt, ne, ohne Begleitung, alleine von der Schule nach Hause kommt. Und das kann ich nur machen, wenn ich ihr vertraue. Ich kann nur entspannt warten, wenn ich ihr vertraue. Wenn ich ihr vertraue, sie geht ordentlich über die Straße. Sie drückt auch auf die Ampel und wartet, bis es grün wird. Sie hält sich nicht noch eine halbe Stunde beim Bäcker auf. So, ne? Also, das hat viel mit Vertrauen zu tun. Und wenn wir warten wollen auf Gott, auf sein Wirken, dann müssen wir auch ihm vertrauen, dass er den richtigen Zeitplan hat. Dass er es besser weiß. So, die Jünger haben gewartet und dann war es aber auch soweit. Ne? Wir müssen nicht endlos warten. Gott hat zwar seinen eigenen Zeitplan, aber er steht zu seinem Wort. Er steht zu seinen Verheißungen und das, was er sagt, das wird geschehen. Vielleicht anders in einem anderen Zeitabschnitt, wie wir gedacht haben, aber es wird geschehen. So, und sie sind gemeinsam und etwas Außergewöhnliches passiert. Ein Brausen, ein Rauschen, Flammen wie Feuer, also ganz viel passiert da. Und diese Zeichen, die da passieren, die sind durchaus in der Bibel nicht unbekannt. Das war eigentlich nichts, was hyperneues, also zumindest rein äußerlich, was da passiert ist. Im Alten Testament lesen wir von einer Situation, wo wir auch genau diese Zeichen finden, und zwar am Berg Sinai. Am Berg Sinai, wo Gott Mose begegnet und ihm die 10 Gebote gibt. Da lesen wir auch von Brausen, von Rauschen, von Gewitter, von Feuer. Und dort zeigt sich Gottes Gegenwart auch auf eine ähnliche, ich sag mal ähnliche Art und Weise. Und interessant ist es ja, die Juden oder die ganzen Völker, die zu dem Zeitpunkt an dem Pfingstereignis in Jerusalem waren, die sind da ja aus einem bestimmten Grund hingegangen. Nämlich haben die ein Fest gefeiert. Und zwar haben die gefeiert, Shavuot heißt es, und das Fest bedeutet oder erinnert daran, wie Gott das Gesetz gegeben hat auf dem Berg Sinai. Total witzig, fand ich irgendwie interessant. Dass Gott irgendwie so diese Feste ganz oft auch verknüpft. Das sehen wir auch bei Passa und Ostern, aber bei Pfingsten ist das, glaube ich, nicht so bekannt. Auf jeden Fall diese deutlichen Auswirkungen, die machen klar, Gott ist jetzt da. Gott ist gegenwärtig und Gott offenbart etwas, so wie er die 10 Gebote offenbarte. Damit hat er ja auch sein Wesen offenbart, wie er eigentlich ist. Offenbart er sich jetzt auch durch den Heiligen Geist. Etwas von seinem Wesen, grundsätzlich, weil der Heilige Geist Gott ist. Aber im Vergleich zum Alten Testament ist doch etwas anders. Und zwar gehen wir jetzt nochmal in den Text rein. Oh, das sieht man nicht so gut. Also, was ich eigentlich markiert habe, ja, okay, wir machen es ohne Markierung. Und zwar, oder machen wir doch mit Markierung nochmal, wenn man sieht, so ein bisschen angedeutet. Beim ersten sieht man es. Und zwar heißt es da, alle waren versammelt, auf jeden einzelnen von ihnen ließ sich der Heilige Geist nieder und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Also alle, die da waren. Und das tatsächlich ist was absolut Revolutionäres, was da passiert ist. Für uns ist es irgendwie so normal, oder? Wir sind so, ja, wir sind alle so, ne? Jeder so Priester, allgemeines Priestertum und so, ne? Also wir kennen das nicht anders. Aber im Alten Testament lesen wir auch davon, wie der Geist Gottes Menschen überschattet hat oder auch erfüllt hat sogar. Aber das waren immer ganz besondere Menschen. Nämlich Könige, Propheten, Priester. So, Menschen mit besonderer Begabung, mit besonderer Berufung, die Gott ganz speziell auserwählt hat, denen schenkt er auch den Heiligen Geist und plötzlich wird der Raum geöffnet für alle. So, jeder der Anwesenden wird mit dem Heiligen Geist erfüllt. Die Jünger, die Nebenjünger, die Frauen, die Männer, alle, die eben da waren und Gott gesucht haben, die erfüllt Gott mit seinem Heiligen Geist. Für uns, ihr seid überhaupt nicht begeistert, geht es auch so, ja klar. Aber ich glaube, für die war das so, wow, was krass, was passiert hier? So, Moment mal, für uns alle? Das ist jetzt nicht nur für den Zwölferkreis, ne, für die Apostel, die ganz Besonderen, sondern alle. Ich glaube, die Frauen waren auch hin und weg, oder? Wow, was passiert hier? Wir werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das wurde im Alten Testament schon vorausgesagt. In Joel 3 lesen wir das. Da heißt es, in den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. So, das geschah an Pfingsten über alles Fleisch, über jeden, der sich für Gott öffnet und Gott sucht. Jesus hatte allen seinen Nachfolgern den Auftrag gegeben, diesen Missionsbefehl. Und deswegen gibt er auch allen seinen Geist dazu. Weil das unmittelbar miteinander verknüpft ist. Dieser Missionsbefehl, dieser Auftrag an seine Nachfolger und der Heilige Geist. Und das finde ich so genial. So, Gott gibt eine Aufgabe, aber er gibt alles dazu, was wir brauchen. Es ist eben nicht dieses Abstrampeln, so wie Christina, so wie du das gesagt hast. Es ist ein Ausrichten auf Gott, so wie die Sonnenblume. Es ist nicht so ein, jetzt muss ich mal was machen. Sondern Gott gibt etwas dazu. Ich liebe ja Postkartensprüche. Und ein ganz bekannter Postkartenspruch lautet, Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Und es drückt es so schön aus. Wenn Gott eine Berufung über unser Leben ausspricht, dann gibt er auch die Möglichkeit dazu, das zu erfüllen. Dann gibt er auch die Kraft dazu, die Fähigkeiten dazu. Er gibt nicht einfach einen Auftrag und jetzt wartet er mal ab, wie die ganzen Jünger das jetzt auch erfüllen. Er hat ja einen Befehl gegeben, sie sollen jetzt mal in alle Welt gehen und zu Jünger machen. Jetzt warten wir mal ab, wie wir das machen, was sie für Ideen haben. Nee, er schenkt das, was sie dazu brauchen. Er schenkt Kraft, er schenkt Mut, er schenkt Weisheit, er schenkt Gelegenheit, er schenkt offene Herzen. Also kurz gesagt, er schenkt seinen Heiligen Geist, der das alles zusammen bündelt. Wir sind nicht alleingelassen. Wir sind nicht verwaist zurückgelassen, weil Jesus in den Himmel gefahren ist, sondern durch seinen Geist haben wir einen Helfer, einen Ratgeber. Wir haben Gottes Gegenwart unter uns, weil der Heilige Geist ausgegossen worden ist. Gott spricht seine Berufung über jeden Einzelnen aus. Und Berufung klingt ja jetzt immer erstmal, finde ich, nach, oh, da muss ich irgendwas machen. Da geht es um irgendeine Aufgabe, die ich in der Gemeinde erledigen muss. Ne? Jetzt kommt es wieder mit Berufung und dann, so, dann wird die Liste rumgegeben, wo ich mich eintragen kann oder so. Berufung bedeutet erstmal, du bist gerufen in die Gemeinschaft mit Gott. Das hat erstmal gar nichts mit irgendwas tun oder irgendwas, jetzt muss ich irgendeinen Dienst machen. Zuallererst sind wir gerufen in die Gemeinschaft mit Gott. Und ich sage euch, das ist auch nur durch seinen Geist möglich. Das kannst du auch nicht aus dir selbst heraus. So. Also ich merke das immer wieder, aus mir selbst heraus, so an Gott irgendwie, und es fällt dir schon schwer, jeden Tag die Bibel zu lesen, oder? Aus uns selbst heraus. Wie soll das funktionieren? Wir brauchen auch da den Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist erleben wir überhaupt Gottes Gegenwart. Nur durch den Heiligen Geist hören wir überhaupt seine Stimme. Durch den Heiligen Geist wachsen wir im Glauben. Nur durch den Heiligen Geist werden wir erinnert an Gottes Wahrheiten und können sie sich verankern in unserem Herzen. Wir sind berufen in Beziehung mit Gott und dafür gibt uns Gott auch den Heiligen Geist, damit es überhaupt möglich ist. Aber natürlich, es geht auch noch darüber hinaus, das wisst ihr. Das wisst ihr. Ich habe einen interessanten Witz gefunden. Ich versuche ihn euch mal vorzutragen. Ich will mal ganz schlecht den Witz erzählen. Aber, also zwei Kamele unterhalten sich. Ein älteres und ein jüngeres. Und das Jüngere fragt das ältere Kamel: Sag mal, warum haben wir eigentlich so dicke, zähe Augenlider? Und das Ältere sagt: Ja, das haben wir, um uns vor den Sandstürmen in der Wüste zu schützen. Mhm. Ja, und du sag mal, warum haben wir denn so feste Hufen? Heieiei, jetzt weht hier der Wind. Der heilige Wind. Warum haben wir denn so feste Hufen? Ja, das haben wir, um uns vor den heißen Boden in der Wüste zu schützen. Und das Jüngere fragt nochmal, du sag mal, warum haben wir eigentlich so komische Höcker auf dem Rücken? Ja, das haben wir, damit wir lange Strecken zurücklegen können, ohne dass wir trinken müssen. Und dann fragt das Jüngere, das Ältere, du sag mal, was machen wir denn eigentlich im Zoo? Ja. Ihr wisst vielleicht auch, was ich hinaus will. Gott schenkt uns seinen Geist auf jeden Fall für uns. Das ist so ein Punkt, ne? Aber es geht auch noch ein Stück weiter. Wir sind eben nicht wie die Kamele im Zoo, soll es nicht sein, sondern wir geben es auch, damit der Heilige Geist durch uns fließen kann zu anderen hin. Zu anderen hin. Und da haben wir diesen anderen Aspekt eben von Berufung. Gott hat uns auch berufen, seine Botschaft weiterzutragen. Und er sucht sich dazu keine besonderen Menschen aus. Nicht nur die Pastoren und die Ältesten und Diakone und der Rest aber nicht. Sondern jeden Einzelnen und oft ganz einfache Menschen. Und das sehen wir auch in diesem Bibeltext am allerersten Pfingsten. Wen gebraucht Gott denn da eigentlich? Das waren auch ganz einfache Menschen. Ja, wir wissen, die Jünger waren auch keine besonderen Heilige. Manchmal genau das Gegenteil eigentlich eher. Ganz einfache Menschen. Und hier heißt es in dem Text, das sind Menschen aus Galiläa. Menschen aus Galiläa, die was in Bewegung setzen, was über, muss man ja sagen, Jahrtausende Bestand hat. Eine Bewegung, die in Gang gesetzt wird. Sie hatten keine besondere Ausbildung, sie hatten keinen außergewöhnlichen Stand. Es war sogar so, das habe ich nochmal recherchiert, dass fromme Juden ganz oft auf die Galiläer herabgesehen haben. Weil sie nämlich im Vergleich nicht so eine schöne Sprache hatten oder nicht so einen schönen Dialekt. Das hat man ja anscheinend auch immer gehört. Das sehen wir ja auch in dieser Petrus-Geschichte, ne? wo er da am Feuer steht. Das hört man doch. Der gehört auch zu Jesus. So, das waren irgendwie so die derben Galiläer mit ihrem derben Akzent. Und gelegentlich wurde denen sogar verboten, dass sie im Gottesdienst vorlesen. So, als wenn ihr so ein Urschwabe, du darfst ja nicht vorlesen, ich verstehe mal eh nicht so. Also so wurde es mit den Galiläern gemacht. Und genau diese Menschen gebraucht jetzt Gott dazu, dass sie in anderen Sprachen reden und hier so die ganze Elite von, weiß es ich, Meder, Perser, weiß es ich was, die verstehen die alle, weil Gottes Geist durch sie redet. Ist es nicht genial? Ich finde es richtig cool. Wir Menschen sehen oft auf das Äußere, so, die sind so talentiert und die haben halt die Begabung und ja, der eignet sich dann schon dazu und so weiter. Aber Gott hat ganz oft andere Maßstäbe. Gott beruft ganz oft Menschen, einfache Menschen in besondere Dienste, wo man gar nicht auf dem Schirm hatte. Wo man nie gedacht hätte, dass es möglich sein könnte. Ich habe ein interessantes Zitat gelesen. Und zwar hieß es da, Gott braucht leere Gefäße, die sich von ihm füllen lassen. Das denke ich, das Bild kennen wir. Na, ein leeres Gefäß. Aber Gott gebraucht oder braucht nicht volle, die nur noch ein Etikett zu brauchen meinen. Ich sage es nochmal, weil mich hat es echt angesprochen. Gott braucht leere Gefäße, die sich von ihm füllen lassen, nicht volle, die nur noch ein Etikett zu brauchen meinen. So nach dem Motto, ich weiß, ich bin total begabt und ich kann das eigentlich auch schon so. Jetzt brauche ich irgendwie noch Gottes Etikett drauf, sodass er mich dann auch noch gebraucht oder an eine besondere Stelle stellt oder wie auch immer. Gott braucht leere Gefäße, dass er uns wirklich füllen kann. So, wenn du dich unwürdig fühlst oder ungenügend fürs Reich Gottes, dann ist das kein Hinderungsgrund, sondern eine Voraussetzung. Und es ist schon heftig. Es ist schon heftig. Es ist dieses, ich muss mehr abnehmen. Jesus, du musst mehr zunehmen. Es hat viel mit Stolz zu tun. Es hat manchmal auch mit Minderwertigkeit zu tun, weil das auch eigentlich nur eine andere Form von Stolz ist. Gott braucht leere Gefäße. Denn dadurch bekommt nur Gott die Ehre und nicht wir. Und darum geht's. Weil es eben nicht aus uns selbst geschieht, sondern durch Gottes Kraft. Und bei Petrus, der ist ja irgendwie, der muss immer so hinhalten, aber es ist so ein gutes Beispiel. Bei Petrus sehen wir das so genial, diese Wochen, die er da erlebt, so von Ostern bis Pfingsten. Das ist ja, wie kann ein Mensch nur so eine Veränderung durchmachen, oder? Wir sehen einen Petrus, der im Garten Gethsemane steht und Jesus wird gefangen genommen. Und er ist derjenige, der Jesus folgt, nachdem er natürlich den Soldaten noch das Ohr abgehauen hat, davon abgesehen. So, er war total motiviert. Ich glaube auch, er wollte wirklich zu Jesus stehen. Also, ich glaube, das war jetzt nicht nur eine Neugier oder sich irgendwie beweisen oder so. Ich glaube, ich unterstelle ihm mal was Gutes. Ich glaube, er wollte wirklich bei Jesus sein. So, er wollte wirklich ihn nicht verlassen. Er wollte ihn nicht verleugnen. So, aber er hat trotzdem versagt. Er hat es trotzdem nicht geschafft. Und aus menschlicher Perspektive, wenn ich mich da hineinversetze, dann kann ich das absolut verstehen. Dann kann ich es absolut verstehen. Allein aus seiner menschlichen Kraft war das einfach nicht möglich. War es nicht möglich, diesen Mut zu haben, diese Angst hinter sich zu lassen und zu Jesus zu stehen. So jetzt einige Wochen später, da finden wir einen anderen Petrus plötzlich. Der Heilige Geist erfüllt die Jünger und auch Petrus. Und das, was wir nach diesem Bibeltext finden, ein Petrus, der aussteht und Jesus bezeugt. Und diese berühmte Pfingstpredigt. Ja, wer hält die? Der Petrus. Der Petrus, der vorher die Hose voll hatte, nur einer Person zu sagen, ja stimmt, ich gehöre zu Jesus. Der steht da vor mindestens 3000 Menschen, weil so viel bekehren sich nachher. Und steht zu Jesus und predigt das Evangelium. Ja, wie kann das sein? Wie kann das sein? Durch den Heiligen Geist ist es möglich. Der Heilige Geist macht den Unterschied. Und Petrus ist es egal, wir lesen in dem Bibeltext, was wir auch gelesen haben, dass die Menschen waren, was soll das jetzt? So, was passiert denn hier? Und manche haben gespottet und gesagt, die sind doch nur betrunken. Aber Petrus war das egal. Der wusste, da sind bestimmt Leute dabei, die sagen, hey, was redest denn du da? So, da waren bestimmt Leute dabei. Oft stellen wir uns ja so vor, wenn der Geist Gottes wirkt, dann sind nur offene Herzen da. Und die Leute laufen uns in Scharen hinterher oder kommen in die Gemeinde. Aber wenn der Heilige Geist wirkt, da sind auch welche dagegen. Da kommt auch Widerstand. Da kommen auch Leute, die finden es blöd. Oder verstehen es nicht. Oder spotten. Aber Petrus ist es egal. Weil er kennt seinen Auftrag. Und das ist auch das, was mich immer wieder berührt. Und mit dem Gedanken möchte ich auch schließen. Und zwar die Tatsache, über was macht sich Petrus Gedanken und über was nicht. Petrus weiß, sein Auftrag ist es zu verkündigen. Aber sein Auftrag ist es nicht, die Menschen jetzt total zu überreden oder zu überzeugen oder zu bekehren. So, er stellt sich als leeres Gefäß zur Verfügung und der Heilige Geist wirkt durch ihn. Und dann passiert halt das, was Gott will. Ich glaube, wir müssen uns immer wieder bewusst machen, oder ich auch ganz besonders, was ist mein Part und was ist Gottes Part? Um was muss ich mich kümmern und um was kümmert sich einfach Gott? Wir müssen keine Menschen bekehren. Das wäre echt schwer, oder? So, wir sollen für sie beten, wir sollen Zeugen sein. Aber alles muss Gottes Geist bewirken. Und da brauchen wir auch Gottes Geist. So, wenn wir jetzt an diesen Bibeltext anfangen, was ist unsere Aufgabe zu tun? Und ich möchte hier nochmal den Sack zuschnüren. Mit was hat es angefangen? Mit Warten und Beten. Mit Warten und Beten. Aber also wenn ich da schon anfange, da könnte ich schon bleiben irgendwie. Da hätte ich schon genug zu tun. Warten und beten auf Gottes Reden, auf sein Wirken, auf seinen Heiligen Geist. Und das bedeutet auch, dass ich mich öffne für sein Wirken. Dass ich nicht einfach schon mal anfange, damit mal was gemacht ist, sondern auch mal abwarte. Was will Gott denn tun? Und dann, wenn der Geist Gottes uns bewegt und gekommen ist, Jesus bezeugen und seine Taten verkündigen. Und das, weil Gottes Geist uns dazu bewegt. Und ich glaube auch, dass Gott uns auch ganz oft die Liebe dazu schenkt, so wie Tina gesagt hat. Wir brauchen auch für den Dienst an Menschen brauchen wir ganz viel Liebe, oder? Wenn wir das nicht aus Liebe heraus tun, dann wird es echt anstrengend. Und wenn wir es nicht aus Gottes Geist und seiner Kraft tun, dann hörst du irgendwann auf. Weil es nicht mehr geht. Weil aus eigener Kraft wird es nicht funktionieren. Gott hat uns seinen Heiligen Geist geschenkt. Eine Kraftquelle, die wir absolut notwendig haben. Und deswegen, ja, ich möchte noch beten. Vielleicht können wir aufstehen. Und ja, ich möchte, dass wir uns nochmal mit diesem Gebet für Gottes Geist öffnen und ihm sagen, dass wir ihn brauchen. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht alleine gelassen hast auf dieser Erde, sondern dass du uns deinen Heiligen Geist geschenkt hast. Herr, und du siehst uns alle hier und du siehst uns unvollkommen und du weißt, wir können eigentlich nichts aus uns heraus, das weißt du, und trotzdem siehst du uns so wertvoll an und nennst uns deine Söhne und Töchter. Und Herr, wir brauchen deinen Heiligen Geist, Herr. Wir brauchen deine Kraft jeden Tag neu, um unseren Alltag zu bestreiten, um in Beziehung mit dir zu leben und um anderen zu dienen. Herr, wir beten, dass wir es lernen, auf dich zu warten und nicht aus uns selbst heraus einfach nur etwas zu tun, sondern wirklich zu warten, was du tun möchtest, Herr. Und wir beten für deinen Heiligen Geist. Ich bete, dass er uns neu erfüllt. Herr, ich danke dir, dass wir nichts irgendwie produzieren müssen, sondern dass du es bist, der wirken möchte, Herr. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du die Aspekte der Predigt und des Gottesdienst auch in unserem Herzen jetzt wirklich verankerst und ganz tief einpflanzt, dass sie aufgehen können, dass sie weiterwirken können, weil du weiterwirken möchtest in unserem Leben, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern an jedem Tag. Herr, und ich segne uns. Amen.